Abermals sage ich. Sie haben es schon zweimal gehört und jetzt ein drittes. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Eure Güte lasst alle Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der kürzlich verstorbene Theologe und Dichter Klaus-Peter Hertzsch erzählt in seiner Biografie, wie er als Gastvikar in der Schweiz einen Pfarrer in ein entlegenes Bergdorf begleiten durfte. Und dieser Pfarrer hatte eine große Laterne dabei. Und sobald er über den Berg gekommen war und an den Waldrand kam, schwenkte er diese Laterne mehrmals hin und her. Und er erzählte dann dem jungen Vikar, was das für eine Bedeutung habe. Denn immer wenn er diesen Waldrand erreicht hat, erwartet der Küster, der oben auf dem Turm der nahegelegenen Kirche im Dorf schon nach ihm Ausschau hält, dass er ein Zeichen bekommt. Und deshalb schwenkt er diese Kerze, denn dieses Zeichen dafür, dass der Pfarrer bald kommt und dass sie in ungefähr einer halben Stunde mit dem Gottesdienst rechnen können. Dann kann der Küster schon mal die Glocken läuten und alle können sich rechtzeitig im Dorf fertig machen, denn dann kommen sie zeitgleich im Gottesdienst an. Dieses Zeichen ist ein Zeichen für den Advent. Denn der, der kommt, den sehen wir noch nicht, aber wir haben ein Zeichen. Bald ist er da. Er hat sein Wort gegeben. Dabei ist es nicht wichtig, ob nahe, räumlich oder zeitlich zu verstehen ist. Eigentlich ist es viel wichtiger, dass er es versprochen hat. Und dass der, der es versprochen hat, Wort hält. Es ist der Herr selber, es ist Jesus. Man kann das nicht berechnen. Das haben schon viele versucht und viele sind von der Zeit überwunden worden. Die Zeit ist vorangeschritten, das Datum verstrich und sie wurden überwunden, sie wurden beschämt. Wenn hier ein Pfarrer zu dieser Kirche käme und man ihn ankündigen müsste, dann würde er von der anderen Saaleseite aus kommen und damit man ihn rechtzeitig sieht, würde er vermutlich den Weg über den Ochsenberg nehmen, würde die Laterne schwenken und ungefähr eine Viertelstunde später könnte man ihn, wenn er gut zu Fuß ist, hier im Gottesdienst erwarten. Mit Jesus geht das so nicht. Wir können keinen Zeitplan aufstellen. Eine Viertelstunde ist es noch oder eine halbe. Es ist noch eine halbe Ewigkeit, 50 Jahre oder 100 oder es ist nächstes Jahr. Jesus funktioniert nicht nach dem Fahrplan der Havak. Christus lässt sich nicht berechnen. Geht auch gar nicht. Er wüsste selber nicht, was er seinen Jüngern sagen sollte, welcher Zeitpunkt das sein sollte, weil er bekennt glaubwürdig, dass er selber darüber keine Ahnung hat. Das weiß nur sein himmlischer Vater. Viele meinten an der Stelle schlauer sein zu können als Jesus selber. Und sie sagten, wenn Jesus schon gesagt hat, ich weiß weder Zeit noch Stunde, dann haben die überlegt, wahrscheinlich weiß er aber das Jahr. Und das Jahr kann man doch berechnen. Und dann haben sie überlegt, wann das sein könnte und haben von Anfang der Schöpfung, was ein sehr schwieriges Unternehmen ist, bis zu Christi Geburt und dann darüber hinaus berechnet und kamen zu ganz wirren Zahlenspielen. Die einen berechneten, dass das Weltzeitalter damit dann im 13. Jahrhundert vorbei ist. Und gehäuft kam es dann im 19. und 20. Jahrhundert dazu, dass Leute ganz genau wussten, dieses Jahr wird es sein. Die Zeit ging weiter. Falschberechnungen, wenn sie der Gradmesser dafür wären, wie nah der Herr ist, dann könnte ich mir vorstellen, Jesus steht bald vor der Tür, denn er muss mal überraschend mal für Ordnung sorgen, denn diese Häufung von Falschberechnungen, die ist so ein Blödsinn, da muss der Herr selber mal für Ordnung sorgen. Aber nein. Wir haben keine Ausrede, weil wir es nicht ordentlich berechnet haben, uns zu bereiten, vorzubereiten darauf, dass der Herr nahe ist. Und wo wäre da die Botschaft, wenn wir einfach nur glaubten, dass Jesus in diesem Jahr kommt und dass ich von daher noch viel Zeit habe, mich vorzubereiten? Einige waren dann noch mal schlauer. Die haben gesagt, ja, gekommen ist er zwar nicht sichtbar, aber im Geist. Pfingsten. Also wie viel mehr Geist brauchen wir noch als Pfingsten? Wenn Jesus im Geist unter uns ist, dann ist das doch gar keine gute Nachricht mehr. Das wissen wir doch sowieso. Im Glauben ist Christus im Heiligen Geist in mir. Und wir haben seine Kraft, seine Nähe und auch seinen Auftrag und tragen ihn ständig mit uns herum. Ich fühle mich viel mehr getröstet, wenn ich weiß, dass Gottes Wort als eine Laterne auf meinem Weg mir meinen Weg weist. Wir sind im Augenblick in einer besonderen Situation. Als Gemeinde haben wir eine leerstehende Immobilie, den alten Kindergarten. Am steilen Berg oben ist ein schönes, in günstiger Lage gelegenes Gebäude und wir haben den Kindergarten umziehen lassen ins Wittekindbad, aber wir haben keine Nachfolgemieter. Normalerweise ist das so, wenn eine lukrative Immobilie da ist und eine Idee da ist und Geld genug da ist, dann wird ganz schnell irgendwas umgesetzt. Man folgt der Idee und manchmal auch der Dominanz bestimmter Gruppen, die dann das nötige Kapital akquirieren und das ganze Ding finanzieren und dann wird etwas draus. Und andere schauen in die Röhre und denken sich, hätte man mal ein bisschen gewartet, dann wäre man auf einen guten Plan gekommen. Wir haben uns jetzt 3 Freitage im Advent getroffen und haben gesungen, gebetet und gewartet, haben Ideen ausgetauscht und haben uns auf einen gemeinsamen Stand gebracht, in welchem Zustand das Gebäude ist, was es für Ideen schon gab und wissen, dass Gott nahe ist und dass er wirken möchte. Und letztlich sind wir jetzt vor dem Zeitpunkt, dass es beginnt. Und wir sind alle miteinander überrascht am Ende, was daraus werden wird. Und wir hoffen, dass tatsächlich Gott uns so deutlich Zeichen gibt, dass wir es verstehen. Und dass nicht wie immer und überall die Ideen der Dominanten und das Geld der Vermögenden am Ende die Richtung weist, sondern dass Gott selber sich da an der Stelle deutlich macht. Anders als bei diesem Beispiel von Klaus-Peter Hertzsch sind es vermutlich Hörsignale, auf die wir warten müssen. Es sind nicht Leuchtsignale, sondern es ist sein Wort. Und dieses Wort sagt letztlich eigentlich immer wieder das Gleiche. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich kann das fortsetzen und ich werde nicht die Zahl erreichen, die in der Bibel an fürchte dich nichts vorhanden ist, bevor ich sie ermüdet habe. 73 Mal im Alten Testament, 25 Mal im Neuen Testament, fürchte dich nicht. Liebe Gemeinde, fürchte dich nicht. Es gibt ein Signal für den steilen Berg. Es gibt ein Signal für dein Leben. Es gibt ein Signal dafür, dass der Herr nahe ist und dich leiten wird. Er ist ein Licht auf deinem Weg. Die Engel haben es den Hirten ganz besonders deutlich gemacht. Sie sind zu den, wie man so heute sagt, den Ärmsten der Armen gegangen und haben auf den Feldern vor den Toren von Bethlehem ihnen gesagt, fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren. Und ihr werdet ihn an ganz eigenartigen Zeichen und Kennzeichen erkennen. Er wird in Windeln liegen und in einer Krippe. Also Augen auf, Ohren auf, denn der Herr könnte sehr unbequem liegen und sehr unbemerkt daherkommen. Aber er ist nahe, sehr nahe sogar, denn ein Gott aus Fleisch und Blut, der sich in Windeln wickeln lassen muss, der noch in die Hosen macht, der an seiner Mutter Brust liegt, der sehr bedürftig ist, der kein eigenes Zuhause hat, zumindest zum Zeitpunkt, wo andere in den Kreißsaal gehen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir jedes Jahr zu Weihnachten Krippenspiele aufführen. Weil das hat etwas davon, wie Glauben entsteht. Wir können Glauben nur durch Probe handeln. Dadurch, dass wir mal so tun, als wenn Gott nahe wäre. Und als wenn wir uns auf Gott verlassen könnten. Und dann sind kleine Mädchen und kleine Jungs, Maria und Josef. Und sie haben eine Puppe, die normalerweise in ihrem Kinderzimmer ist, die vermutlich, wenn diese Kinder zum Kindergottesdienst gehen, schon ganz oft getauft worden ist und dem die Geschichte von Jesus erzählt worden ist und die Krippengeschichte. Und dann probieren die Kinder das aus, wie das ist, in dieser biblischen Geschichte eine Rolle zu spielen. Und das ist eigentlich das, wie wir dem auch nahe kommen, indem wir einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn wir Gott Regie führen lassen und ihm die Möglichkeit geben, in unserem Leben etwas zu inszenieren. Und wenn wir Gott Nähe zugestehen und glauben, er ist sehr nahe gekommen, näher als Fleisch und Blut geht nicht. Wie viel Geist und Philosophie und Abstand und Kritik wollen wir in unserem Leben eigentlich noch zulassen, bis wir Gott mal sagen, ich glaub dir, ich versuch das mal. Zwei Dinge aus dem Philipperbrief, vermutlich dem persönlichsten paulinischen Brief, möchte ich noch hervorheben. Erstens, sorget nicht. Sorgen ist eine andere Form von Beten. Ich memoriere wie in einer Litanei meine Sorgen. Ich versuche damit Sorgen zu bannen oder irgendwie in den Griff zu bekommen oder endlich auf die Lösung zu stoßen, wenn ich sie immer wieder wiederhole. Dagegen haben sie mich fest im Griff. Nicht die Sorgen sind beeindruckt, ich bin am Ende von den Sorgen beeindruckt. Leider, und das merke ich auch immer wieder an mir selber, ist der Unterschied zwischen Beten und Sorgen nicht, dass ich die Hände falte. Oder dass ich die Sorgen in einer Kirche wiederhole. Oder dass ich davor auf die Knie falle. Ich kann auch beim Beten Gottes Namen unnütz aussprechen. Und er hilft nicht. Er wirkt nicht. Ich kann aber andererseits auch ganz still sein und gar nicht die Sorgen wiederholen, sondern einfach nur Gott machen lassen. Darauf warten, dass er eingreift. Ganz still werden und mein Vertrauen das Gebet machen lassen. Denn das Vertrauen und der Glaube, das sind die beiden Dinge, die meine Sorgen so langsam über die Kante schieben, auf Gott zu. Und irgendwann sind sie von mir weg. Und Gott hat sie gefangen und kümmert sich. Es ist seine Zuständigkeit. Und das Zweite, wir haben die Güte eben besungen. Eurer Güte hellen Schein, den lasst die Menschen kund werden. Die Lindigkeit, so heißt das im alten Luthertext, die Lindigkeit lasst alle Menschen spüren. Wunderbar, wenn Großzügigkeit zu einem Lebenskonzept wird. Da merkt man, dass der nahe Herr, wo die Furcht gebannt ist und die Sorge geworfen wird, die Güte zum Nächsten entstehen lässt. Luther hat sich bemüht, diese paar Verse aus dem Philipperbrief in einen gesamten Zusammenhang der Bibel zu stellen, und er findet heraus, dass der linde Mensch selbst über die erlittene Bosheit noch hinwegsehen kann. Er weiß, dass Gott sorgt und dass mein Vertrauen nicht erschüttert werden muss, selbst wenn der andere Böses gegen mich plant, wenn Anschläge gelingen. Und ich trotzdem vergeben kann. Wer das beherzigt, dessen Leben gelingt. Von daher lohnt es sich, diese paar Verse aus dem Philipperbrief sogar auswendig zu lernen. Gelassen bleiben, denn der Herr ist nahe. Die eigenen Sorgen in Gebete verwandeln. Und den Nächsten als einen Beleg dafür nehmen, dass Gottes Güte größer ist. Er sorgt nicht nur für mich. Er hat so viel Güte, dass wir alle darin Platz finden. Gottes Sorge für mein Leben erschöpft Gottes Sorge nicht, sondern Gottes Sorge ist viel größer. Sie hat Platz für uns alle. Johannes Müller, ein Stifter des 18. Jahrhunderts, sagt, je näher wir Gott sind, umso großzügiger, umso schrankenloser, umso unbedachter, umso rücksichtsloser, umso kühner werden wir im Geben. Ich finde es schön, wenn man jetzt in dieser Zeit vom Advent Menschen begegnet, die noch nicht erschöpft sind von diesem ganzen Getriebe, weil sie wissen, dass sie, wenn sie ein Auge für andere haben, Gott begegnen auf frischer Tat. Das ist ein Beleg dafür, dass der liebe Gott noch in der Welt ist, wenn Menschen gütig werden können. Der Herr ist nahe. Amen.